und Königen. Von diesem Tage an beginnt die eigentliche Auserwählung Israels. Jene Auserwählung, die zwei Seiten hat, eine positive, eine Auserwählung zum Ruhm, zur Herrlichkeit, zu Königen, zu Priestern, zu einem erstgeborenen Volk unter allen Völkern dieser Erde. Aber diese Auserwählung hat auch eine zweite Seite, eine Seite des Leidens. Wie viel hat Israel um dieser seiner Auserwählung willen gelitten? Viele Juden heute wollen deshalb von dieser Verkündigung ihrer Auserwählung nicht mehr viel hören. Oder sie sagen, wir würden sie gerne preisgeben, wenn wir daran denken, was uns das eingebracht hat. Am Berge Sinai ist das geschehen, als der Herr herabstieg mit heiligen Myriaden im flammenden Feuer seiner Schekina, seiner Herrlichkeitswolke, als unter gewaltigen Posaunenstößen der ganze Berg erzitterte bis in seine Fundamente hinein. Als kein Mensch und kein Tier dem Berge nahen durfte, und damit das nicht versehentlich geschah, hat Mose um den ganzen Berg einen großen Zaun errichtet, damit auch kein Tier durchbräche zu Jehova hin, der sich hier offenbarte und der aus der Wolke des Feuers zu Mose und zu Israel sprach. Und zwar in einer solchen Herrlichkeit und Erschütterung, dass das Volk Israel sagte, wir wollen die Stimme Gottes nicht mehr hören. Rede du, Mose, mit ihm. Wir werden dir folgen in allem, was du uns im Auftrag Jehovas sagen wirst. Und dann stieg er hinauf auf den Sinai, in das Zentrum der Gotteswolke hinein, in das Innere der Wolke. Was ist das für ein Geschehen? Dort, wo der alte Bund konstituiert wird, der alte Bund, dessen Weisungen auf steinerne Tafeln eingeschrieben werden mit dem Finger Gottes. Wir werden dann noch darüber sprechen, wie dies ergänzt und erfüllt wird durch den neuen Bund, wie dies dargestellt wird durch ein weiteres Fest Israels. Der alte Bund gegründet, Könige und Priester, ein ganzes Volk wird auserwählt aus allen Völkern dieser Welt, um das Eigentum Jehovas zu sein, um ihm zu gehören als ein erstgeborener Sohn aus den Völkern. Wir schauen hier schon hinüber in den neuen Bund, zu dem ja auch wir gehören dürfen, wo nicht mehr das Gesetz geschrieben ist auf steinerne Tafeln, sondern wo das Wort Gottes, das Wort des neuen Bundes, das Liebesgebot Jesu, geschrieben ist durch den Heiligen Geist auf fleischerne Tafeln des Herzens, sodass Paulus einmal sagen kann, ihr seid ein Brief Christi, angefertigt nicht mit Tinte, sondern geschrieben durch den Heiligen Geist. Diese Gegenüberstellung bringt uns auch Hebräer 12. Und ich möchte dieses Wort aus Hebräer 12 lesen, wo schon vom alten Bund hinübergewiesen wird zum neuen Bund. Am Gedenkfest Shavuot, wo Israel der Gründung des alten Bundes gedachte, wurde ja der neue Bund gegeben, zu Pfingsten, als der Heilige Geist vom Himmel kam auf die Gemeinde. Ich lese aus Hebräer 12, Vers 18, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem lodernden Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde, nämlich, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden oder Zehntausenden von Engeln, der allgemeinen Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der bereits vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. Hier finden wir in einer klassischen Form den Inhalt des Festes Pfingsten oder Shavuot zusammengefasst. Alter Bund und neuer Bund, das Volk des alten Bundes, das Volk des neuen Bundes. Was geschieht zu Pfingsten? Wir wissen es alle. Als der Heilige Geist gesandt wurde, als die Jünger versammelt waren, offensichtlich nicht in einem Privathause, sondern in einer der Säulenhallen des Tempels. Als dort der Heilige Geist gesandt wurde, geschah dies unter zwei Zeichen. Es geschah unter dem Zeichen des Sturmwindes und unter dem Zeichen des Feuers, der Feuerflammen. Das Feuer hat sich hernach zerteilt und hat sich herniedergelassen auf das Haupt eines jeden Jüngers. Es waren ja dort 120 versammelt. Ich habe mich oft gefragt, weshalb der Heilige Geist unter diesen beiden Zeichen kommt. Und auch die Ausleger haben sich oft gefragt und haben dann allerlei zurechtgedacht. Etwa der Sturmwind, der alles erschüttert, oder das Feuer, das alles verbrennt. Das ist alles gut und schön und ist auch recht. Aber wir sollten bei solchen Fragen immer im Worte Gottes nachsuchen. Und wenn wir da gewissenhaft nachsuchen, stoßen wir auf Hesekiel 1 und 2 und 3, wo Hesekiel die großartige Vision hat von der Herrlichkeit Gottes, wo er hineinschauen darf in das Innere der Gotteswolke, in das Innere der Herrlichkeit, wo er den Thron Gottes schaut, wo er die vier lebendigen Wesen schaut, die Cheruben. Und diese Wolke der Herrlichkeit wird angekündigt durch das Zeichen des Sturmes und das Zeichen eines lodernden, ineinander geballten Feuers. Und das ist die Grundlage für das, was auch zu Pfingsten geschieht. Ich möchte es einmal so sagen, wie es ein gläubiger Jude sagen würde. Er würde sagen, was zu Pfingsten geschieht, ist das abermalige, erneute Kommen der Schekina, der Herrlichkeitswolke Gottes, in das Lager Israels, unter den Zeichen des Sturmes und des Feuers. Und das Innere der Herrlichkeitswolke, das Innere der Herrlichkeit Jehovas, das Innere der Schekina, das niemals ein Mensch schaute, wird offenbar und die Herrlichkeit Gottes, sein Heiliger Geist, erfüllt die Herzen der Glaubenden. Nun wohnt nicht mehr die Wolke Gottes in einer äußeren Darstellungsform im Lager Israels, sondern das Innere der Wolke Gottes, der Geist der Herrlichkeit Gottes, wohnt in den Herzen der Glaubenden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was muss das für diesen Gott und Vater sein, wenn er in diese dunkle und dem Bösen verfallene Welt hereinschaut, in einem Kosmos, der noch nicht völlig seinem Christus gehört, jedenfalls noch nicht in der Offenbarung seines Sieges. Und wenn er hier Menschen sieht als Erstlinge seines Geistes, Träger seines Geistes der Herrlichkeit, Träger seiner Schekina und Darsteller des Wortes des Lebens. Was muss das für Gott sein? Und ich möchte dazu einmal lesen aus Jakobus 1, das kostbare Wort, Jakobus 1, Vers 18. Lese Vers 17 mit. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Bei ihm ist keine Veränderung, noch eines Wesenswechsels Schatten. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass zum Feste Pfingsten wieder um Erstlinge der Ernte gewoben werden im Tempel vor dem Jehova. Es sind diesmal die Erstlinge des Weizens. Erstlinge. Und so ist diese Gemeinde, die Jesus mit Pfingsten gewinnt, eine Gemeinde der Erstlinge aus Israel und aus allen Völkern, Nationen, Zungen und Sprachen. Das, was in Apostelgeschichte 2 geschildert wird von jenem Pfingsttag in Jerusalem, ist die Konstituierung der Gemeinde der Erstlinge aus den Juden, aus Israel. Das, was hernach in einer scheinbaren Wiederholung in einem kleineren Maßstab geschieht, nämlich im Hause des römischen Hauptmanns Cornelius, Apostelgeschichte 10, ist die Konstituierung der Gemeinde der Erstlinge aus den Heiden. Beide werden sie zusammengefügt. Nachdem der Christus am Kreuze hangend die Zwischenwand der Gebote in Satzungen niedergerissen hat und die beiden, Juden und Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen vereinigt hat, durch seinen Heiligen Geist. Der neue Mensch, Christus das Haupt, und die Erstlinge aus Juden und Heiden ihm als Glieder hinzugetan. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und ich möchte dazu abschließend noch das Wort des Paulus lesen, wo auch etwas von dieser Geisterfüllung, von diesem Tempel gesagt wird, den Gott in dieser Welt sich schafft. Nicht mehr ein Tempel aus Steinen, so wie der Tempel in Jerusalem, sondern ein Tempel aus lebendigen Steinen, wo auch wir mit hineingefügt werden, als lebendige Steine. Und ich möchte doch hoffen, dass wir alle lebendige Steine sind. Durch das Wort der Wahrheit ins Leben gezeugt, durch das Blut Jesu erkauft, mit hineingebaut in jenen wunderbaren Geistestempel, den der Vater sich in dieser Welt baut. Paulus führt aus in Epheser 2, Vers 19, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. In diesem Fundament ist Jesus Christus selbst der Eckstein. In ihm wächst der ganze Bau harmonisch zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn heran. In diesen Tempelbau werdet auch ihr mit hineingebaut zu einer Behausung Gottes im Geiste, zu einem Tempel Gottes im Geiste. Und das ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Sie ist nicht nur Leib Christi, sondern sie ist auch Geistestempel und Offenbarungsstätte Gottes des Vaters in dieser Welt. Paulus kann sogar so weit gehen, dass er sagt, der Körper eines jeden Glaubenden, der in der Heiligung lebt, ist Tempel, Offenbarungsstätte des Heiligen Geistes. Und so wie er einstmals die Glieder eures Körpers dargestellt und gegeben hat im Dienste der Ungerechtigkeit als ein Instrumentarium der Ungerechtigkeit, so stellet jetzt die Glieder eures Körpers dar als Instrumente der Gerechtigkeit im Dienste Jesu. Nun wollen wir dieses Fest verlassen, das den großen Bogen vom alten Bund zum neuen Bund schlägt, vom Sinai zum Zion, zum himmlischen Jerusalem. Ehe nun das nächste Fest erfolgt, liegen zwischen dem zweiten und dem dritten Fest, Rosh Hashanah, ein paar Tage des Fastens. Es ist kein Fest. Und deshalb habe ich es auch nicht mit angeschrieben. Es sind lediglich Fastentage und Erinnerungstage des 9. Av, das ist etwa im Juli oder August. Es ist eine Fasten- und Trauerzeit wegen der Tempelzerstörung. Und schaut einmal, auch das gehört ganz präzise hinein in den göttlichen Heilsplan, weil Israel zu Pfingsten das nochmalige Heilsangebot Gottes des Vaters wiederum ausgeschlagen hat und nunmehr nicht nur den Menschensohn gelästert hat, sondern auch den Heiligen Geist,
ist es beiseite gestellt worden und von nun an immer mehr und mehr in die Blindheit dahingegangen und ins Gericht, in ein zeitweiliges Gericht, während die Gemeinde aus den Völkern herausgerufen wird. Und dann hat sich das ereignet, gar nicht lange nach jenem Pfingstfest, als die Römer kamen und Jerusalem zerstörten und als sie dann auch den Tempel zerstörten, der in Flammen aufging, und als Millionen Juden in Gefangenschaft gingen und Hunderttausende auf den Bergen Judäas rings um Jerusalem herum gekreuzigt wurden. Einen ganzen Wald von Bäumen haben die Römer gefällt. Als sich jene Weissagung Jesu erfüllt hat, die er ihnen gegeben hatte, und damit erlischt auch die judenchristliche Gemeinde, die noch kurz vor dem Jahre 70 ins Ostjordanland entflohen ist, nach der Weissagung Jesu, Fasttage, Fastentage, die auch noch heute im Judentum gefeiert werden, und im traurigen Gedenken an die Tempelzerstörung, muss ja ein jeder Jude, wenn er gläubig ist, in seinem Hause eine Stelle der Tapete freilassen. Da ist also irgendwo in der Wand eine untapezierte Stelle, durch die das Mauerwerk hindurchschaut. Eine Zerstörung, eine Erinnerung an die Zerstörung des Wüsten des Tempels Gottes. An die Mauer, die lediglich noch übrig geblieben ist. Und das ist auch der Grund, dass bei einer jüdischen Hochzeit der Bräutigam und die Braut ein Gefäß zerbrechen und mit ihren Füßen auf den Splittern des Glasgefäßes herumtreten, auch in Erinnerung an die Zerstörung des Tempels. Und nun zum dritten, der Festtage Israels. Es ist bürgerlich gesehen das Neujahrsfest. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, für einen gläubigen Juden, für einen orthodoxen Juden, ist das erste Fest der Jahre das Passafest. Es ist der Beginn des heiligen Jahres, des heiligen Festjahres. Aber weil es nun auch bürgerlich, gesetzlich als Beginn des Jahres gilt, heißt es Rosh Hashanah, das Haupt oder der Beginn des Jahres. Es hat darüber hinaus noch eine viel größere Bedeutung. An diesen Tagen wird ja das Widderhorn geblasen. Und das Widderhorn ist in Israel ein hochheiliges Instrument, auch wenn es nur schauerliche Töne hervorbringt, Alarmsignale. Ich möchte daran erinnern, an jenes Ereignis, als im Jahre 1967 die Altstadt Jerusalems wieder erobert worden ist und die jüdischen Fallschirmjäger durch das Löwentor vordrangen bis zur Klagemauer, und als sie dort zu beten begannen, da hat dann der damalige Oberrabbiner des jüdischen Heeres eine Torahrolle herausgeholt und ein Schofarhorn, ein Widderhorn, hat das Widderhorn geblasen und hat laut ausgerufen, wir treten jetzt ein in die Zeiten der messianischen Erlösung. Er hat mehr geschaut und mehr gesagt, als viele Christen sagen. Dann haben diese Fallschirmjäger gebetet. Es ist ergreifend, ich habe zu Hause die Gebete, die damals gesprochen worden sind. Und während des Gebetes wurde noch einer von ihnen durch arabische Heckenschützen abgeschossen an der Klagemauer. Die Westmauer des Tempels, die letzten Reste des salomonischen und herodianischen Tempels. Dieses Widderhorn, das Schofarhorn, darf nur geblasen werden zu hochheiligen Festen und nach einer besonderen Reinigung derer, die es blasen. Damit wir einmal eine gewisse Anschauung davon bekommen, möchte ich etwas vorlesen, das ein orthodoxer Jude in einer Auslegung des Gesetzes im Jahre 1843 einmal darüber geschrieben hat. Und er hat es geschrieben zum Feste Neujahr, zum Feste Rosh Hashanah, das die Juden auch das Fest des Posaunenschalls nennen. Die Posaune, das Widder- oder Bockshorn, ist das Symbol des Lichtstrahls. Das Horn wird mit Wärme gedreht, gezogen und auf Hochglanz poliert. Dieser Lichtstrahl verkündigt nach verflossener Nacht den Morgen. Die Wiederbringung aller Dinge und den Beginn
einer neuen Lichtschöpfung. Dieser Mann war kein Christ, sondern ein gläubiger, orthodoxer Jude, der dem prophetischen Wort vertraut. Die rettende Kraft des Schofars, des Widderhorns, als Symbol des Lichtstrahls, wird auch durch die Sprachkunde bestätigt. Ein verwandtes Wort heißt die Morgenröte oder der Schofar heißt der Glänzende. Wir werden hier schon hingewiesen an den Anbruch des neuen Tages, des neuen Gottestages, des messianischen Reiches. Und deshalb nennen die Juden diesen Festtag nicht nur den Beginn des neuen Jahres, sondern den Geburtstag einer neuen Weltzeit. Und die kommende Weltzeit ist der Auftakt des messianischen Reiches. Und das ist auch die Bedeutung dieses Festes des Posaunenschalls, des Festes Rosh Hashanah. Er schreibt dann weiter, der Posaunenschall war in der Symbolik des mosaischen Gesetzes bei bedeutungsvollen Zeiten das Zeichen, dass die alte Zeit abgelaufen sei und eine neue beginne. Gott gibt zu diesem Zweck eine besondere Offenbarung, ein Zeichen seiner Nähe und kündet so eine besonders bedeutungsvolle Epoche des von ihm bestimmten Heilsplanes an. Beim Posaunenschall wird Israels vor Gott gedacht zur Errettung und Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Beginn einer neuen Weltzeit. Die Juden nennen diesen Feiertag auch Beginn des Jahres des himmlischen Gerichtes. Und an diesem Tage beten sie, beugen sollen sich vor dir, o Gott, alle deine Geschöpfe. Sie sollen zu einem einzigen Bund werden, um deinen Willen mit vollkommenem Herzen zu erfüllen. Das Unrecht wird seinen Mund schließen und aller Frevel wird wie ein Rauch verschwinden, wenn du die Herrschaft der Bosheit von der Erde entfernst. Regiere du, Ewiger, auf dem Berge Zion, der Wohnung deiner Herrlichkeit. Und das ist nun wirklich die Bedeutung dieses Festes. Was geschieht denn nun nach der vollbrachten Erlösung durch das Blut Jesu, dargestellt durch das Passafest? Was geschieht denn nun nach dem Pfingstfest, dem Feste, das uns daran erinnert, dass der Heilige Geist den Erstlingen der Gemeinde gegeben wird, die in der Gegenwart gesammelt wird, nunmehr schon fast 2000 Jahre, jene Erstlinge, die zu Christus gehören. Wann beginnt denn der neue Gottesmorgen, an dem der Schofar geblasen wird, die Posaune in Zion, in den letzten Tagen, in der Endzeit? Ich möchte dazu lesen ein Wort aus 1. Thessalonicher 4, das wir alle kennen, sogar gut kennen. Nebenbei gesagt, für diejenigen unter Ihnen, die das noch etwas genauer interessiert, der Tag Rosh Hashanah des Neujahrsfestes ist genau der 153. Tag nach dem ersten Tage des Passafestes. Und wir werden hier erinnert an jene eigenartige Zahl 153, die wir auch im Johannesevangelium finden, von jenen 153 Fischen, die die Jünger in der Gegenwart des Auferstandenen gefangen haben. Ich lese zunächst 1. Thessalonicher 4, das Wort von der Zukunft der Gemeinde Jesu, womit ja dann die kommende Weltzeit beginnt. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, Unwissende seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die, die durch Jesum entschlafen sind, mit ihm gemeinsam bringen oder mit ihm gemeinsam zur Darstellung bringen, nämlich zur Darstellung in Herrlichkeit. Denn dieses sagen wir euch in einem Herrenwort, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, bis zur Parousie des Herrn oder bis zur Herrlichkeitsgegenwart des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Es wird also einmal eine letzte Generation der Glaubenden geben, die nicht durch den Tod hindurch muss, sondern die durch eine Verwandlung ohne Sterben hindurchgeht und unmittelbar in die Herrlichkeit Jesu hinein verwandelt wird. Aber bei diesem Prozess der Verwandlung in Herrlichkeit werden wir nicht den Toten in Christo, den Entschlafenen zuvorkommen. Das ist der Prozess der Ankunft des Herrn, seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeitsgegenwart. Aber diese seine Gegenwart ist noch unsichtbar. Es ist noch nicht seine Wiederkunft. Dafür verwendet das Griechische einen anderen Begriff, Epiphanie, das Offenbarwerden, das Erscheinen, das Sichtbarwerden. Noch wird der Herr Jesus nicht sichtbar. Noch wird das prophetische Wort in einer unsichtbaren Weise dadurch erfüllt, dass die vollendete und verherrlichte Gemeinde Jesus entgegengerückt wird in die Luft, um dort noch einmal gerichtet und gereinigt und vollendet zu werden, um hernach vor dem Throne des Vaters dargestellt zu werden, ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas. Erst wenn dieser Prozess seiner Parousie, seiner Gegenwart abgeschlossen ist, kann er mit der vollendeten Gemeinde wiederkommen. Das ist dann seine Epiphanie, sein Sichtbarwerden, wo er dann geschaut wird von allen Stämmen Israels, ja von allen Völkern dieser Welt, wo er Gericht halten wird und wo sein Reich in einer sichtbaren Weise beginnen wird, so wie er es beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe endlich auf Erden, wie er jetzt schon im Himmel geschieht. Aber zurück zu diesem Text aus 1. Thessalonicher 4. Denn da werden wir das Widderhorn, die Posaune oder den Schofar Gottes wiederfinden. Und ich bin überzeugt, wenn Paulus dieses Wort in hebräischer Sprache geschrieben hätte, dann hätte er nicht Posaune geschrieben, sondern dann hätte er Schofar geschrieben, Widderhorn. Aber die Griechen verstanden das ja nicht und deshalb musste er einen anderen Begriff verwenden. Vers 15, denn dieses sagen wir euch in einem Herrenwort, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis hin zur Gegenwart des Herrn oder bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Fürstenengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Man kann es auch so übersetzen nach dem griechischen Text. Und da ist es eigentlich sogar genauer. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herniederkommen, während ein gebietender Kommandoruf erschallt, während die Stimme des Fürstenengels erschallt, offensichtlich die Stimme des Fürstenengels Michael, der seine Heere mobilisiert im Kampf gegen den Satan. Und während der Schofar Gottes, das Widderhorn Gottes erschallt, die Posaune Gottes, währenddessen wird der Herr Jesus herniederkommen. Das sind also zwei parallele Vorgänge. Zum einen das Herniederkommen Jesu zur Entrückung und Heimholung seiner Gemeinde und zum anderen klare Signale Gottes für das endzeitliche Israel. Wobei auch die himmlischen Mächte eingeschaltet werden. Wer es möchte, der lese dazu Offenbarung 12, jenen Kampf zwischen Michael und seinen Heeren und den Mächten der Finsternis. Die Posaune Gottes, Rosh Hashanah, Posaunenfest, Fest des Widderhorns, des Posaunenschalls, Beginn einer neuen Weltzeit, sagen die Juden. Beginn des Tages des himmlischen Gerichtes. Ja, es ist wahr. Wir werden alle gestellt werden vor den Preisrichterstuhl, vor den Richterstuhl des Christus. Und wir werden gerichtet werden über all dem, was wir getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Aber es geht dabei nicht um unsere Seligkeit. Die ist durch das Blut Jesu garantiert. sondern es geht um unsere Verherrlichung, um unsere Krönung, ob wir Gold, Silber oder edle Steine gebaut haben, auf dem Fundament des Heils oder aber Holz, Heu und Stoppeln. Die Posaune Gottes. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gemeinsam mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allzeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander oder tröstet nun einander mit diesen Worten. Und dazu wollen wir dann zu Hause vielleicht noch einmal aus 1. Korinther 15 lesen, wo dieses auch noch einmal erwähnt wird. Und wo in aller Klarheit davon gesprochen wird, dass dieses geschieht bei der letzten Posaune oder beim Ertönen des endzeitlichen Schofars Gottes, des Widderhornes Gottes. Dies ist die unsichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes und wahrhaftig der Aufgang und der Auftakt einer neuen Weltzeit. Und nun steht in der Mitte des Leuchters noch einmal ein Fest der Versöhnung. Es ist der große Versöhnungstag. Wir wollen genau in der Mitte Halt machen. Es soll mir also nicht so ergehen wie in Wuppertal, wo ich eine anderthalbe Stunde die Geschwister gequält habe. Das war allerdings an einem Nachmittag und zwischendurch haben wir mal die Fenster aufgemacht und gesungen. Aber wir wollen heute das Thema teilen und ich darf herzlich einladen, heute Morgen dann wiederzukommen, wo wir dann über die restlichen Feste Israels sprechen werden, bis zum Ende hindurch. Der große Versöhnungstag, Yom Kippur, der Tag der Bedeckung. Dieser Tag wird eingeleitet, wiederum durch eine Fastenzeit in Israel. Die Israeliten nennen diese Fastenzeit die 10 furchtgebietenden Tage der Buße. In einem wirklich ernsten Fasten und Buß, in einer echten Bußgesinnung, bereiten sich die frommen orthodoxen Juden vor auf den großen Tag der Versöhnung, wo sie dann allesamt in weißen Trauergewändern in der Synagoge erscheinen. Die orthodoxen Juden trauern ja in einem weißen Gewand und wo dann auch die ganze Synagoge in weiß gehüllt ist, alle Wände in weiß gehüllt. Das wäre dann etwa so, wie wenn wir in die Kirche gehen, zu einem Festtag, alle in schwarzen Kleidern und Gewändern und die ganze Kirche ist, soweit man das irgendwie nur kann, mit schwarzen Tüchern verhängt. Auch die Wände, soweit sie hinaufragen, ein außerordentlich tiefgehendes, zu Herzen gehendes Fest der Buße. In den biblischen Zeiten wurden ja am großen Versöhnungstag durch den hohen Priester Opfer gebracht. Es wurde zunächst für das priesterliche Geschlecht ein Jungstier geschlachtet. Der hohe Priester hatte sich einige Tage zu reinigen und zu heiligen, denn nur einmal im Jahre an diesem Tage der Versöhnung, am großen Tage der Versöhnung zu Yom Kippur, durfte er, indem er den Namen Jehovas ausrief, in das Allerheiligste eintreten und dort das Blut der Opfertiere auf den goldenen Abschlussdeckel der Bundeslade aussprengen. Und wehe ihm, wenn er sich nicht geheiligt hätte. So steht es im Gesetz. Er soll augenblicklich sterben. Und wehe dem, der es wagen würde, in das Heilige der Heiligen, in das Allerheiligste einzudringen, wenn er nicht der hohe Priester sei, bedeckt von der Wolke des Weihrauchs mit dem Blut der Opfertiere. Einer hat es einmal gewagt, der König Asaria, und er wurde augenblicklich vom Aussatz geschlagen, wurde hinausgetan aus dem Lager Israels und ist dort elend gestorben. Die Juden sagen, der hohe Priester habe den Namen Jehovas in seiner vollen Bedeutung und Offenbarung ausgerufen. Wie sie sagen, den Shem HaMeforash. Es muss etwas Eigenes darum sein, um diesen vollen Offenbarungsgehalt des hochheiligen Namens Ich bin, der ich bin. Und dann geschieht noch etwas Eigenartiges an diesem Bußfest Israels. Es ist ja das Bußfest Israels. Sie ahnen schon, was da kommen wird. Nach der Entrückung der Gemeinde. Die große Generalbuße Israels. Die Wiederherstellung Israels. Durch den hohen Priester, der eingegangen ist in das Allerheiligste mit seinem Blut. Nicht mehr mit dem fremden Blut von Böcken, sondern wie es der Hebräerbrief sagt, mit seinem eigenen Blut ist er eingegangen in das unzugängliche Licht Gottes, in das Allerheiligste Gottes. Und er wird von diesem Allerheiligsten wieder zurückkehren für sein Volk Israel. An diesem Feste wurden zwei Böcke geschlachtet. Das darf ich nur noch kurz erwähnen. Nachdem man vorher auf diesen Böcken ein Schuldbekenntnis abgelegt hat. Das heißt, geschlachtet wurde eigentlich nur einer der Böcke. Einer der Böcke war geweiht für den Jehova. Und nachdem der hohe Priester die Schuld Israels, die Schuld eines ganzen Jahres, auf den Schädel dieses Opfertieres herabbekannt hat durch Handauflegung, wurde er geschlachtet, um der Heiligkeit und Gerechtigkeit Jehovas Genüge zu tun. Natürlich konnte das Blut dieses Bockes die Sünde Israels niemals tilgen. Und deshalb heißt dieser Tag Tag der Bedeckung. Die Sünden wurden bedeckt, wurden unter die Nachsicht und Geduld Gottes gestellt, wie es einmal Paulus sagt, bis auf die Zeiten der Zurechtbringung aller Dinge, wo Jesus durch sein Blut wesenhaft und wirklich die Welt mit sich selbst und mit Gott versöhnen würde. Was geschah nun mit dem zweiten Bock? Der zweite Bock blieb am Leben. Er wurde durch einen dazu bereitgestellten Mann in die Wüste hinausgeführt. Er war geweiht dem Asasel, dem trotzigen, aufsässigen, abgefallenen. So bedeutet der Name Asasel. Der Aufrührer, der Trotzige, der Abgefallene, der Titan. Kein Mensch weiß, wen dieser Asasel oder wen dieser Name darstellen soll. Ganz sicherlich nicht ein Wesen auf der Seite Gottes, sondern ein Wesen der Finsternis. Das bedeutet ja schon sein Name. Und der dazu bereitgestellte Mann müsste diesen Bock, auf dem ebenfalls die Sünde Israels bekannt war, hinausführen in die Wüste und dann steht dabei, in das Land des Abgeschnittenseins. Diese beiden Böcke stellen zwei Seiten des Opfers Jesu dar. Seiner Darbringung am Kreuz. Die eine Seite ist die Befriedigung der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes durch seinen Tod. Ein heiliger Gott wird mit einer unheiligen, sündigen Menschheit, mit einer gefallenen, verfinsterten Schöpfung versöhnt. Oder er versöhnt sie mit sich selbst, wie es eigentlich richtig sein muss. Und die andere Seite der Versöhnung? Jesus ist der Lebendige, der 3 Tage und 3 Nächte leidet in der Stunde der Gewalt und der Vollmacht der Finsternis im Lande des Abgeschnittenseins. Abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Abgeschnitten von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Lichtes, seines Geistes, seines Lebens. Durch einen dazu bereitgestellten Mann in die absolute Wüste der Gottesferne hinausgeführt. Und wer ist dieser Mann? Judas. Vorgebildet im Gesetz. Und dies ist das Opfer Jesu als das Lösegeld bezahlt an die Mächte, Fürstentümer und Gewalten der Finsternis. Aus ihrer Schuldhaft sind wir durch das Blut Jesu losgekauft. Und erst so verstehen wir ganz Kolosser 1, Vers 12, dass wir mit Freuden dem Vater Dank sagen sollen, der uns errettet, herausgerissen oder losgekauft hat aus der Macht, aus der Vollmacht, aus der Rechtsbefugnis der Finsternis. Tag der Versöhnung. Wir werden über die zweite Hälfte dieses Tages morgen dann die Fortsetzung machen und dort wieder anknüpfen. In der Mitte der heiligen Feste steht dieser Festtag gleichsam als das Mittellicht des Leuchters. Er hat für Israel eine große Bedeutung. Und das ist nun auch die Bedeutung dessen, dass der Gedanke der Versöhnung zweimal auftaucht. Zu Passa, die Versöhnung durch das Blut Jesu, der grundsätzliche Sieg der Versöhnung, zugesprochen den Erstlingen, der Gemeinde, die nun erkauft wird aus allen Völkern, Zungen und Nationen, und zum großen Versöhnungstag, derselbe Gedanke der Versöhnung durch das Blut Jesu, nunmehr Israel zugesprochen am Ende der Zeiten, wenn Israel Buße tun wird beim Schauen des wiederkehrenden Hohenpriesters, des wiederkehrenden Christus. Dann wird dieses Geschehen der Versöhnung und der Erlösung noch einmal einen ganz neuen Auftakt haben, eine ganz neue Durchführung. Ich habe mich bemüht, zu diesen sieben Festen ein Gedicht zu machen. Ich will Ihnen dazu einmal die ersten vier Verse vorlesen und damit heute schließen. Auch unser Passa ist geschlachtet. Sein Blut gab er zum Lösegeld, damit am Kreuze als entmachtet die finsteren Mächte dargestellt. Gott reißt aus jeglicher Verkettung und führt zum Ziel, das er geplant, was da zum Passa der Errettung im Tod des Lammes angebahnt. Die Kreuzestat war nicht vergebens, vollendet war der Gottesrat. Zu Pfingsten kam der Geist des Lebens auf Jesu Volk in Gottes Stadt. Nun bildet sich die Heilsgemeinde, erfüllt von seinem Geist und Wort, trotz allem Widerstand der Feinde in jedem Land, an jedem Ort. Bald wird das Widderhorn ertönen, da schon die dunkle Nacht verrinnt. Es kündet allen Gottes Söhnen das Jubeljahr des Heils beginnt. Die Erstlingsschar wird hoch erhoben, entrückt zu Christi Heeren Thron, und ohne Schwachheit darf sie loben den Vater, wesensgleich dem Sohn. Und dann auch schon den Vers, der zu Yom Kippur gehört. Der hohe Priester kehret wieder aus dem verborgenen Heiligtum. Dann fällt zu seinen Füßen nieder ganz Israel, zu seinem Ruhm. Was einst nur heilige Gewöhnung der Väter, wird nun voll erfüllt. Am großen Tage der Versöhnung wird Christus seinem Volk enthüllt. Amen. Ich darf noch einmal ganz kurz wiederholen, das, was wir gestern schon besprochen hatten über die Feste Israels. Wir sahen im Passafest die Erlösung durch Jesus Christus vorgebildet und vorgeschattet. So wie es der Apostel Paulus sagt, auch unser Passa, der Christus, ist geschlachtet. Er hat uns durch sein Blut erlöst aus der Vollmacht der finsteren Mächte. Wir sahen im Fest Shavuot, zu Deutsch Pfingsten, die Gründung der Erstlingsgemeinde Jesu aus Juden und Heiden und die wunderbare Tatsache, dass der Vater in dieser Welt einen Tempel baut aus lebendigen Steinen, eine Behausung Gottes im Geiste. Am Feste, da Israel des alten Bundes am Berge Sinai gedenkt, dort wird der neue Bund gestiftet in der Gemeinde der Erstlinge. Dann sahen wir beim Fest Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest oder dem Widderhornfest, Posaunenfest der Juden, den Beginn einer neuen Weltzeit, so wie es das Judentum selbst sagt,
und sahen hier vor allem die Entrückung der Gemeinde, die geschehen wird beim Klang der letzten Posaune. Es ist die unsichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes in der Anwesenheit Jesu, noch nicht auf Erden, aber im Lufthimmel, wohin seine Gemeinde entrückt wird. Und dann hatten wir auch schon begonnen, über den großen Versöhnungstag zu sprechen. Yom Kippur, zu Deutsch der Tag der Bedeckung, der vorläufigen Bedeckung der Sünden. Wir hatten gestern etwas gesagt über die Opfer, die an diesem Tage dargebracht werden für Israel. Der Feste Israels etwas von Versöhnung gesagt wird. Nach dem Worte Gottes ist ja Christus nur einmal gestorben in der Vollendung der Zeitalter zum Zwecke der Abschaffung der Sünden. Ich darf schon hier vorwegnehmen, die Versöhnung geschieht nicht zweimal, aber diese Versöhnung durch das Blut Jesu, die wir uns jetzt schon durch den Glauben angeeignet haben und die durch den Glauben in unserem Leben wirksam wird, wird dem Volke Israel in seiner Gesamtheit erst zu einem späteren Zeitpunkt zugeordnet, zugesprochen, zugeteilt. Ich darf hier auch einmal eine Vermutung aussprechen, das sagt nicht das Wort Gottes, aber Sie haben ja schon gesehen, dass Gott sich in der Erfüllung seines Heilsplanes oft an das Schema seiner eigenen heiligen Feste bindet. Es ist ja nicht von ungefähr, dass der Christus gestorben ist am Rüsttage des Passa, während im Tempel die Passalämmer geschlachtet worden sind. Es ist ja nicht von ungefähr, dass der erhöhte Christus seine Gemeinde hat warten lassen auf die Verheißung des Vaters, die Sendung des Heiligen Geistes, bis zum Tage Shavuot, dem Tage der Pfingsten. Und so bin ich überzeugt, dass die Erscheinung Jesu Christi für Israel stattfinden wird, tatsächlich an einem großen Versöhnungstag, am Tage Yom Kippur. Aber das ist eine Vermutung. Ich glaube, dass Gott sich an seine Feste bindet. Was bringt uns nun dieses Fest im Blick auf Israel besonders nahe? Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass es ein Fest der Buße und der Beugung ist, dass die Israeliten nach einer längeren Fastenzeit begehen. Diese Fastenzeit der 10 Tage nennen sie die 10 furchtgebietenden Tage der Buße, wo sie in Beugung stehen, in tiefer Buße. Und diese 10 furchtgebietenden Tage, die frommen Juden vor dem großen Versöhnungstag als eine Vorbereitungszeit begehen, sind ein Hinweis auf das, was am Ende der gegenwärtigen Weltzeit geschehen wird, in der Drangsal Jakobs, in jener letzten Jahrwoche dieses gegenwärtigen Äons, in jenen letzten 7 Jahren, wo Israel noch einmal durch eine ganz schwere Drangsal und Trübsal hindurchgehen muss. Sicherlich auch die ganze Welt. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn jene Zeit der Drangsal nicht verkürzt würde, dann würde kein Fleisch, keine Kreatur, kein Lebewesen weiter existieren. Dann würde offensichtlich dieser Planet zum Tode verurteilt sein. Aber diese Zeit wird verkürzt. Es sind 7 Jahre der Drangsal Jakobs, im Voraus dargestellt durch die 10 furchtgebietenden Tage der Buße, die hinführen auf den großen Offenbarungstag der Versöhnung, dem Tage Yom Kippur. Wenn die Israeliten den großen Versöhnungstag feiern, ich sagte es gestern schon, ist die ganze Synagoge in Weiß gekleidet. Es ist die Trauerfarbe Israels
Und auch die Besucher kommen in weißen Gewändern, die Wände sind mit weißen Tüchern verhängt und verhüllt. Und dann gibt es ein großartiges Gebet, Avinu Malkenu. Es beginnt immer wieder mit diesem Wort, unser Vater, unser König, wir haben gesündigt, wir haben gefrevelt, wir haben Schuld auf uns geladen. 51 Mal erschallt in Bindung an Daniel 9, dem Dienstgebet Daniels, dieses erschütternde Gebet der Synagoge am Tage der Versöhnung. Unser Vater, unser König, Avinu Malkenu, wir haben gesündigt, wir haben gefrevelt, wir haben Schuld auf uns geladen. Und so wird es in den letzten Zeiten sein. Die Drangsal Jakobs, die letzte Trübsal für Israel, durch die sie noch einmal hindurchgehen müssen, aus heilspädagogischen Gründen, die ich selbst nicht restlos verstehen kann, aber Gott wird sie verstehen, wird dazu führen, dass Israel an einen Punkt gelangt, wo sie nach dem Messias rufen und schreien werden. Der Sozialistenstaat wird mehr und mehr umgewandelt zu einem Staat der Orthodoxie, der Erwartung auf den Messias, seit Shlomo Goren an der Klagemauer im Jahre 1967 das Widderhorn blasend ausgerufen hat, wir beginnen jetzt die Zeiten der messianischen Erlösung, oder wir treten ein in die Zeiten der messianischen Erlösung. Von jener Zeit der Vorbereitung spricht Jesaja 26 in einem tief bewegenden Wort. Jesaja 26, 16 und folgende. Jehova, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht, oder in der Bedrängnis haben sie dich vermisst. Er ist ja nicht da. Christus ist ja im unzugänglichen Licht des Vaters. Als seine Züchtigung sie traf, ergossen sie flüsterndes Gebet. So wie die Juden heute schon am Tage der Versöhnung in der Synagoge. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet und schreit in ihren Wehen. Also sind wir gewesen, Jehova, fern von deinem Angesicht. Und schreiend, unter Geburtswehen, wird das Weib Zion jene Erkenntnis gebären, Jesus von Nazareth, er ist doch der Messias. Das führt dann zur Geburt des männlichen Sohnes, jener 144.000 Erstlinge, Messiasgläubige Erstlinge aus dem Volke Israel. Also sind wir gewesen, Jehova, fern von deinem Angesicht. Wir gingen schwanger, wir wandeln uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten, Rettung verschafften wir dem Lande nicht und die Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen oder wurden nicht geboren. Bis hierhin. Nun noch einmal zum großen Versöhnungstag. Es ist ein großartiger Gedanke, wie dort der Hohepriester mit dem Blute einmal im Jahr hineingeht in das Heilige der Heiligen, das Allerheiligste, laut den vollen Yahweh-Namen, den Jehova-Namen, ausrufend, nur an diesem einen Tage. Und dort im Allerheiligsten, auf dem Thronsitz Gottes, dem schweren goldenen Deckel der Bundeslade, das Blut ausbringt. Und die an der Bundeslade befindlichen goldenen Cherubin der Herrlichkeit schauen von oben herab auf diesen goldenen Deckel, so wie die Engel heute vornübergebeugt hineinzuschauen begehren in das Geheimnis der Gnade, mit dem wir bedient werden. Und der Apostel Paulus sagt uns ja einmal, dass dieser blutbesprengte goldene Deckel der Bundeslade den Herrn Jesus Christus darstellt, der Sühnedeckel ist, die Versöhnung unserer Sünden. Und nachdem er dort die Versöhnung vollbracht hat, die Bedeckung, die vorläufige Bedeckung der Sünden Israels im Blick auf die endgültige Sündenregelung durch das Blut Jesu, kommt er aus dem Allerheiligsten zurück und spricht dem Volke Israel die vollbrachte Erlösung und Versöhnung zu. Und dies tut er, indem er den Namen Yahweh, den Namen Jehova, auf die Söhne Israels legt. Mit den Worten, die wir alle kennen, aus dem sogenannten aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse aufstrahlen sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Das heißt, er decke auf im Lichte seines Angesichtes, was an Sünde da ist, und er decke zu in Gnaden, was geoffenbart worden ist. Und dann der dritte Teil dieses wunderbaren Segens: Der Herr erhebe sein Angesicht huldvoll auf dich und gebe dir seinen Frieden. Shalom ist das letzte Wort. Und so segnet der hohe Priester Israel, das draußen steht im Vorhof, und verkündet ihm für ein neues Jahr die vollbrachte Versöhnung. Und das ist nun die wunderbare Vorschattung dessen, was der Messias Jesus im Rahmen des Heilsplanes mit Israel tut. Er ist ja, nachdem er die Erlösung durch sein Blut vollbracht hat, eingegangen mit seinem Blut in das Allerheiligste des Himmels, in das unzugängliche Licht Gottes. Er hat Israel scheinbar allein gelassen, zurückgelassen. Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, sagt er zu ihnen, und euer Haus wird euch Wüste zurückgelassen werden, der Tempel wird zerstört werden, bis ihr sprechen werdet, Baruch Haba, Bashem Yahweh, gesegnet sei der da kommt, im Namen Yahwehs, im Namen des Herrn. Das werden sie ein zweites Mal sprechen, das, was sie damals gerufen haben, bei seinem Einzug in Jerusalem. Er wird im unzugänglichen Lichte des Vaters nicht bleiben, in jenem kosmischen, allerheiligsten Gottes, sondern er wird von dort zurückkehren und wird dem weinenden Israel die vollbrachte Erlösung zusprechen. Er, der von seinen Jüngern geschieden ist, mit segnend erhobenen Armen, das sagt uns das Evangelium, er wird wiederkehren als der segnende hohe Priester und er wird über Israel den Segensspruch aussprechen: Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht huldvoll auf dich und gebe dir seinen Frieden. Und wenn Israel dann weinend vor ihm liegen wird, dann wird er wie Josef zu seinen Brüdern sprechen: Kommet her zu mir, weinet nicht. Es war der lebendige Gott, der mich in die Gefangenschaft, in die Trübsal, in das Leiden, in den Tod gesandt hat, damit ihr, wie es an diesem Tage ist, eine solch große Errettung erfahret. Er wird wiederkehren, er wird wiederkehren für Israel. Zunächst einmal als der hohe Priester, mit den Wunden in seinen Händen, an denen sie ihn erkennen werden, als den Jesus von Nazareth. Der große Tag der Versöhnung, das steht noch aus. Eine erste Realisierung, eine erste Verwirklichung des Sühnetodes Jesu für das Volk Israel. Dazu möchte ich zwei Stellen lesen. Jeremia 50, zunächst einmal Vers 4 bis 5. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht Jehova, werden die Kinder Israel kommen, sie und die Kinder Juda zusammen. Fort und fort weinend werden sie gehen und Jehova ihren Gott suchen. Sie werden nach Zion fragen, in dem ihr Angesicht dahin gerichtet ist. Kommet und schließet euch an Jehova an, mit einem ewigen Bunde, der nicht vergessen werde. Und dann die zweite Stelle aus Hosea 5,6. Und dort wird auch etwas in aller Klarheit davon gesagt, wie der hohe Priester hinweggegangen ist und wie er wiederkehren wird. Ich beginne zu lesen von Hosea 5 an, Vers 14. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und weggehen, davongehen. Es ist das Gericht über Israel und das Weggehen des Messias. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Und nun steht nicht da, wie viele meinen, für immer und ewig, sondern ich werde an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Da gefällt in jenen 10 furchtgebietenden Tagen der Buße, die hinleiten auf den großen Versöhnungstag. Ich möchte Sie fragen, wann ist der Christus und der Jehova, die Offenbarung des Vaters, der Christus, der große Mittler Gottes, wann ist der Christus zurückgekehrt an seinen Ort, in das unzugängliche Licht des Vaters, wohin keiner der Menschen kommen kann? Und das auch nicht zum Kosmos gehört. Er ist dorthin zurückgekehrt, zu Himmelfahrt, dem Tage seiner Thronerhöhung, wo er erhöht wurde über alle Namen, über alle Mächte und Gewalten und über alle Himmel. Das heißt, jenseits des ganzen geschaffenen Universums. Ich werde an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Was werden sie dann sagen? Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren. Denn er hat zerrissen und er wird uns heilen. Er hat geschlagen. Er wird auch die Wunden verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben. Und hier sind 2 Gottestage gemeint, 2 Jahrtausende. Nach dem prophetischen Wort, gezählt von dem Tage seiner Rückkehr in das unzugängliche Licht an, vom Tage der Himmelfahrt an. Und wir gehen dem Ende dieses 2. Jahrtausends entgegen. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben, am 3. Tage, und das ist nun das dritte Jahrtausend nach seinem Erdendasein, es ist das Jahrtausend seiner messianischen Herrschaft, am 3. Tage wird er uns aufrichten und also werden wir dann vor seinem Angesichte leben. So lasst uns Jehova erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten aus der Unsichtbarkeit, aus dem unzugänglichen Licht, aus den Dimensionen der unerschaffenen Gotteswelt, sein Hervortreten in die Sichtbarkeit ist so sicher wie das Kommen der Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde oder das Land benetzt. Und hier ist gemeint der Spätregen des Heiligen Geistes, der nicht der Gemeinde verheißen ist, sondern dem Volke Israel. Die erneute Sendung des Geistes, der Gnade und des Flehens am Tage der Wiederkehr des Hohen Priesters für sein Volk Israel, wo der wahre Josef seine Brüder an sein Herz ziehen wird. Dieses geschundene Volk, dieses gejagte Volk des Leidens, wird dann seinem hohen Priester begegnen. Und nun noch einmal der Vers, den wir gestern dazu gehört haben. Der hohe Priester kehret wieder aus dem verborgenen Heiligtum, Dann fällt zu seinen Füßen nieder ganz Israel zu seinem Ruhm. Was einst nur heilige Gewöhnung der Väter, wird nun voll erfüllt. Am großen Tage der Versöhnung wird Christus seinem Volk enthüllt. Und nun lasst uns weiter fortfahren. Wir sind jetzt wieder bei der Farbe Grün. Ich muss demnächst ein etwas helleres Grün wählen, damit Sie das auch lesen können. Und wir kommen jetzt zum Feste Sukkot, zu Deutsch Laubhütten. Und dies führt uns hinein in den Gedanken des Messiasreiches. Ich möchte zuvor einmal eine kleine Vorbemerkung machen. Die Wiederkunft Jesu hat zwei Seiten, eine unsichtbare und eine sichtbare. Die unsichtbare Seite der Wiederkunft Jesu gilt nur der Gemeinde der Erstlinge. Es ist seine Anwesenheit oder wie Langenberg übersetzt, seine Herrlichkeitsgegenwart, wo er in den Lufthimmel kommt, um seine Gemeinde zu sich hin zu entrücken, die Toten und die Lebendigen, und sie dort zu vollenden. Dieses Geschehen wird durch ein griechisches Wort des Grundtextes bezeichnet mit Parousie. Parousie heißt Anwesenheit, Gegenwart. Mit der Entrückung der Gemeinde beginnt im Grunde die neue Weltzeit. Aber wir haben hier noch die unsichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes. Es gibt noch eine weitere Seite der Wiederkunft Jesu. Das ist dann ein sichtbares Geschehen. Dies wird bezeichnet wiederum durch ein Wort des Grundtextes mit Epiphanie. Epiphanie heißt sichtbar werden, offenbar werden, in die Welt der Sinne eintreten. Da wird Jesus Christus wiederkehren, nicht zu seinen Heiligen, sondern mit seinen Heiligen. Kommen wird der Herr mit allen seinen Heiligen, so heißt es in Sacharja 14. Er wird sichtbar werden in dieser Welt für die 12 Stämme Israels und für alle Völker dieser Erde. Er wird Gericht halten und wird als der König Gottes sein Reich errichten. Zunächst einmal das tausendjährige Messiasreich auf dieser alten, aber neu geordneten Erde. Epiphanie. Sein Sichtbarwerden. Diese beiden Begriffe stammen aus der damaligen Kultsprache des römischen Kaisertums. Wenn ein römischer Kaiser auf irgendeinem Schlachtfeld mit seinen Truppen eine siegreiche Schlacht geschlagen hatte und mit seinen Truppen zurückkehrte, etwa in die Stadt Rom, dann war er zunächst einmal mit seinen Offizieren in seinem Palast anwesend, oft mehrere Tage. Und die Truppen in den Kasernen und die Bevölkerung von Rom schaute den Cäsar, den Kaiser, zunächst nicht. Er war zwar gegenwärtig in der Stadt, aber er war noch nicht geoffenbart, er war noch nicht sichtbar. Dann aber wurde ein Tag angesetzt mit einem großen feierlichen Triumphzug. Dort wurden die Gefangenen vorgestellt. Dort wurden die Beutestücke vorgestellt. Dort zog der Kaiser mit seinen siegreichen Soldaten ein durch einen errichteten Triumphbogen. Wir können ja heute noch einen Bogen besichtigen in Rom, wo des Jahres 70 gedacht wird, jenes Ereignisses, wo der römische Kaiser Jerusalem verwüstet hat und die heiligen Geräte des Tempels nach Rom geführt hat. Da wird dann der Kaiser sichtbar. Das ist seine Epiphanie. Das wird nun auf Christus übertragen. Und dies ist dann die sichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes. So gehören diese beiden Dinge, die durch einen Leuchterarm miteinander verbunden sind, zusammen. Die unsichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes in der Entrückung der Gemeinde, die unsichtbare Gegenwart Jesu, und dann seine Epiphanie, sein Sichtbarwerden auf dieser Erde, wo er stehen wird mit allen seinen Heiligen auf dem Ölberge. wo ihn schauen werden alle, die ihn zerstochen haben, alle Stämme Israels und alle Völker der Erde, und wo das prophetische Wort Zug um Zug sichtbarlich erfüllt werden wird auf dieser Erde. Und dazu nun das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist ja im Gegensatz zu Yom Kippur ein fröhliches Fest. Ein Tag der Freude und im Erinnern an den Durchzug Israels durch die Wüste bauen sich die Israeliten auch heute noch Laubhütten in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon sogar. Hütten, die mit Blättern geschmückt sind und mit Früchten geschmückt. Und das ist natürlich für die Kinder etwas Besonderes. Dann einmal einige Tage, eigentlich sind es ja 7 Tage, zu den Mahlzeiten in einer solchen Blätter- und Früchtehütte wohnen zu können. Für Kinder ist das immer etwas Schönes. Bei uns machen sie das mit Zelten. Dort gedenkt Israel seines Durchzuges durch die Wüste. In den biblischen Zeiten gedachten sie besonders an 3 Wunder Gottes, die er in der Wüste gegeben hatte. Einmal an das Brot vom Himmel, das Manna, das er 40 Jahre lang gegeben hat. Dann an das Licht der Shekinah, der Herrlichkeitswolke Gottes, die während dieser Zeit in der Mitte des Lagers Israels thronte und den Zug der Israeliten führte. Das Licht der Gegenwart Gottes. Und darum geht es vor allem bei diesem Fest. Rabbi Hillel hat einmal gesagt, wenn das göttliche Ich Bin an diesem Feste Laubhütten gegenwärtig ist, dann ist alles zugegen. Die Fülle der Segnung des Heiligen, gelobt sei sein Name. Und wenn das göttliche Ich Bin nicht in unserer Mitte ist, dann feiern wir Laubhütten vergebens. Und wer dieses göttliche Ich Bin ist, das wisst ihr alle. Jesus, der Herr, unser Heiland, der gesagt hat, ich bin der Ewige, das Licht der Welt. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, das lebendige Brot des Vaters zur Ernährung aller Hungernden. Und er hat damit die hochheilige Formel des Namens Jehovas auf sich selbst angewendet. Nach dem Grundtext heißen diese Worte nämlich eigentlich, ich bin der Ich Bin, das Brot der Welt. Ich bin der Ich Bin, das Licht der Welt. Ich bin der Ewige, und wir wundern uns nicht, dass oftmals, wenn er diese Ich-Bin-Worte sprach, die Juden Steine aufhoben, um ihn zu steinigen, wegen dieser vermeintlichen Gotteslästerung. Es war noch ein drittes, woran die Juden an diesem Tage gedachten, nämlich des Wassers aus dem Felsen, in dem sie von der Quelle Siloa ein Krüglein mit Wasser holten, um es als Trankopferspende vor dem Altar im Tempel auszugießen. Jenem Prozessionszug am Feste Laubhütten hat sich einmal der Herr Jesus in den Weg gestellt. Als die Priester kamen mit jenem goldenen Krüglein voller Wasser in Erinnerung an das Wasser aus dem Felsen, das der heilige Gott gegeben hat, einem Vorbild des Wassers des Lebens, aus dem wahren Felsen Gottes, Jesus, dem Messias. Da heißt es an dem letzten, dem großen Tage des Festes, nämlich des Laubhüttenfestes, aber stand Jesus am Wege und rief laut und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Gleich wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe, nämlich aus dem Leibe des Messias, werden Ströme lebendigen Wassers fließen, so wie aus dem Inneren des Felsens Wasserströme geflossen sind in der Wüste. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da,
weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus, das Wasser des Lebens, Jesus, das Licht des Lebens, gegenwärtig in der Mitte seines Volkes, Jesus, das Brot des Lebens. Sie werden fragen, wieso dieses Fest des Gedenkens an die Wunder Gottes in der Wüste ein Vorbild sein kann für das Tausendjahrreich des Messias. Einfach deshalb, weil dies die Gotteszeit sein wird, wo der König, wo der Sohn Gottes, wo der Messias wiederum in der Mitte seines Volkes weilen wird, wo er thronen wird auf dem Berge Zion und herrschen wird von Jerusalem aus über ganz Israel und über alle Völker dieser Welt. Die Herrschaft seines Friedens, die sichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes. Es ist nicht von ungefähr, dass der letzte Halbfeiertag dieses eigentlich achttägigen Laubhüttenfestes Shmini Atzeres heißt oder Simchat Torah, das heißt Gesetzesfreude. An diesem letzten Feiertag holen die Juden aus der heiligen Lade ihre Gesetzesrollen heraus und die Prophetenrollen tragen sie durch die Synagogen, jubeln den Buchrollen des Wortes Gottes zu, berühren sie voller heiliger Freude, ja küssen sie. Es ist überhaupt so, dass ein Jude mit einer heiligen Ehrfurcht an das Wort Gottes herangeht. Wenn ein orthodoxer Jude im Worte Gottes lesen will und die Buchrolle aufrollt, oder wenn er eine gedruckte Bibel hat, die Bibel aufschlägt, dann wäscht er sich zuvor die Hände, um kultisch rein zu sein, und dann küsst er das Wort Gottes, ehe er es öffnet. Und jedes Mal, wenn der hochheilige Name Yahweh erscheint, den er nicht ausspricht, er sagt nur Herr, dann verbeugt er sich und spricht ein Gebet. Er geht ganz anders an das Wort heran, wie wir es tun. Und wir sollten etwas von dieser heiligen Freude der Begegnung mit dem Worte Gottes von den frommen Juden lernen. Das Fest oder der Feiertag der Gesetzesfreude, er stellt etwas davon dar, von jener Freude, die Israel empfangen wird, im Tausendjahrreich des Messias, wenn sich Zug um Zug verwirklichen wird, was in den Propheten zuvor verheißen ist und geschrieben steht. Und wenn er als das Licht der Welt, als das Brot des Lebens und als das lebendige Wasser in der Mitte seines Volkes weilen wird. Das ist auch der Grund, warum Petrus und Johannes und Jakobus Hütten bauen wollten, nachdem sie die Reichsherrlichkeit des Sohnes Gottes auf dem Berge der Verklärung geschaut haben. Als der Sohn Gottes einmal etwas von seiner künftigen königlichen Herrlichkeit hat durchblicken lassen, als sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft, als Moses und Elias, die Repräsentanten des Gesetzes und des Prophetentums, erschienen und als die Wolke der Herrlichkeit über Jesus stand und aus dieser prachtvollen Herrlichkeit die Stimme Gottes erscholl: Dies ist mein lieber Sohn, ihn sollt ihr hören. Und da wollte Petrus mit Johannes und Jakobus Hütten bauen, Laubhütten. Was dachten diese Männer? Sie dachten, jetzt beginnt das Tausendjahrreich des Messias. Dass dies wirklich das vorbildliche Fest des Messiasreiches ist, lesen wir in Sacharja 14. Und auch das Judentum sieht es in eben solcher Weise. Ich möchte in Sacharja 14 von Vers 16 an lesen. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, welche wieder Jerusalem gekommen sind, von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden, um den König, Jehova der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Es wird also Übriggebliebene der Nationen geben,
Das ist auch ein Hinweis dafür, dass dieser Planet Erde nicht etwa durch einen globalen Atomkrieg völlig verwüstet wird. Es werden Völker übrig bleiben, hinein in das Reich des Messias. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König Jehova der Heerscharen anzubeten. Über dasselbe wird kein Regen kommen. Pädagogische Strafmaßnahmen. Ich sage immer wieder, Gott sei Dank, wird der Messias die Völker weiden mit eisernem Zepter. Und im Falle der Gesetzlosigkeit wie Töpfergeschirr zerschmeißen. Israel wird geführt in das Leben der Wiedergeburt. Die Völker werden geführt aus der Gesetzlosigkeit unter das Gesetz. Jeder wird in die nächste Klasse versetzt, möchte ich einmal sagen als Schulmeister. So ist es auch mit den Völkern. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht kommt, so wird der Regen auch nicht über dieses kommen. Das wird die Plage sein, womit Jehova die Nationen plagen wird, welche nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe Ägyptens und die Strafe aller Nationen sein, welche nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Bis hierhin. Ein Blick in das Reich des Messias Jesus, das wir auch das Tausendjahrreich nennen, das Reich der Vorvollendung. Noch einmal das, was wir durch die Farbe Grün zusammengefasst haben, die unsichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes in der Entrückung der Gemeinde während der Parousie Jesu, die sichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes in der Zeit seines Sichtbarwerdens mit seinen Heiligen, in der Zeit der Offenbarung seines Königtums, in seinem Messiasreich. Und nun gehen wir in den Festen Israels und damit im Heilsplan Gottes eine Stufe weiter und kommen nun zu einem Fest, das wir eigentlich nur im Neuen Testament finden, das aber auch der Herr Jesus in Jerusalem mitgefeiert hat. Es ist das Fest der Tempelweihe oder das Fest der Tempelerneuerung. Dies geht zurück auf eine Zeit, die wir in den zwei Büchern der Makkabäer finden. Wer eine Bibel mit Hieroglyphen hat, mit apokryphen Schriften, findet dort das erste und zweite Buch der Makkabäer, Geschichtsbücher, und es lohnt sich, diese beiden Bücher einmal zu lesen. Sie schildern jene Zeit, da Alexander der Große gestorben ist, und da seine Nachfolger das Großreich Alexanders unter sich aufteilen. Und nun geschah etwas Erschütterndes. Einer seiner Nachfolger, der syrische Antiochus Epiphanes, dringt nach Israel ein, erobert Israel, erobert Jerusalem und entweiht den heiligen Tempel. Viele gesetzestreue Juden, die sich noch beschneiden lassen, erleiden das Martyrium. Und viele von ihnen sterben unter Qualen, in Foltern, im Martyrium, mit den letzten Worten auf den Lippen. Höre Israel, Schema Israel, der Herr dein Gott ist einzigartig, ist ein einziger Gott. Eigentlich, Yahweh, dein Gott, ist einzigartig. So ist einer der Rabbiner Israels in jener Zeit gestorben, während man ihm die Haut abzog bei lebendigem Leibe. Eine gräuliche Zeit. Antiochus Epiphanes, ein Heide, der das Heidentum in Israel einführen wollte, heißt zu Deutsch der erschienene Widersacher oder der erschienene Feind. 3,5 Jahre hat er in Israel gewütet und deshalb wird er das alttestamentliche Vorbild des Antichristen, der auch einmal in der zweiten Hälfte der letzten Jahrwoche 3,5 Jahre sein Schreckensregiment vor allem in Israel entfalten wird. Der wiederum den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte aufstellen wird. Der erschienene Feind. Auch Paulus redet von dieser Epiphanie des Satans im Sohne des Verderbens. Es gibt also auch eine Epiphanie des Satans. Paulus sagt, der Sohn des Verderbens, dessen Epiphanie, dessen Erscheinung, dessen Wiederkehr stattfinden wird in der Energie des Satans. Nachdem Antiochus Epiphanes den Tempel erobert hat und verwüstet hat, die heiligen Gefäße entweiht hat, mit Kot beschmutzt, hat er auf dem Brandopferaltar Schweine geopfert. Das war der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Und wer das Gesetz kennt, weiß ja, dass das Schwein zu den unreinen Tieren gehört und kein frommer Jude darf bis heute Schweinefleisch genießen. Es war für die Juden etwas Entsetzliches. Und nun tun sich im Lande fromme Juden zusammen unter der Führung eines Mannes namens Judas Makkabäus, Judas der Hammer, und beginnen einen Untergrundskampf gegen diesen Mann. Und sie sind siegreich. Es geschieht nun einmal in der Geschichte Israels, dass diese tapferen Männer Israel wieder befreien können von diesem Joch der Unterdrückung. Georg Friedrich Händel hat ja sogar ein ganzes Oratorium komponiert, Judas Makkabäus. Und da kommt ja dann auch ein Lied vor, seht, da kommt der Siegesheld, das wir alle kennen, nur mit einem anderen Text. Tochter Zion, freue dich. Das stammt aus diesem Oratorium. Und nun dringen die siegreichen Israeliten in Jerusalem ein. Sie stellen den verwüsteten Tempel wieder her. Sie weihen den Tempel neu, um wieder um Gottesdienst feiern zu können. Und da haben sie ein Problem. Es fehlt ihnen das heilige Öl zum Entzünden des Leuchters, des siebenflammigen Leuchters, der Menorah. Dieses Öl durfte nur nach bestimmten Vorschriften, heiligen Vorschriften zubereitet werden. Und da finden sie ein kleines Krüglein, ein tönernes Gefäß mit dem Amtssiegel des hohen Priesters, in dem der Tagesvorrat des heiligen Öls beschlossen ist. Ein Tagesvorrat. Und sie schütten dieses heilige Öl in die Lampen des hochheiligen siebenflammigen Leuchters. Und es geschieht ein Wunder, das Wunder, das sie noch heute am Feste Chanukka feiern, dem Feste der Tempelweihe, dass dieses Öl 8 Tage lang brennt. Und das ist die Zeit, während der sie neues heiliges Öl zubereiten und herstellen können. Öl im irdenen, tönenden Gefäß. Dieses Fest feiert Israel ungefähr in der Zeit unseres Weihnachtsfestes. Da hat dann ein jeder Jude im Gedenken an diese 8 Tage einen 8-flammigen Leuchter in seiner Wohnung und an jedem Tag wird ein Lichtlein mehr angezündet. Es ist das jüdische Weihnachtsfest. Und ich darf Ihnen einmal sagen, dass nach den neuesten geschichtlichen Forschungen und Berechnungen Jesus nicht zu Weihnachten geboren worden ist, sondern in der Zeit des großen Versöhnungstages. Aber ihr braucht nicht enttäuscht zu sein. In die Welt hereingekommen ist er in dieser Zeit, da wir Weihnachten feiern und da die Juden Chanukka feiern, Tempelweihe. Dort wurde er gezeugt aus heiligem Geist in der Jungfrau Maria. Er kam herein in unser Dasein, in unser Fleisch und Blut. Er kam herein in unsere Erdmasse und Materie. Gott hat die große Brücke geschlagen aus dem unzugänglichen Licht in diesen sichtbaren Kosmos. Und nun erfüllte sich das, was einmal im Propheten Jeremias steht. Das Weib wird den Mann umgeben, und zwar in einem buchstäblichen Sinn. Maria, die auserwählte Frau, die nun den Christus, den Sohn Gottes, in ihrem Leibe trägt. Das Weib wird den Mann umgeben. Das war die Hoffnung aller Frauen. frommen Frauen Israels, dass sie einmal die Mutter des Erlösers werden sollten, dass sie die wahre Eva sein könnten, die den Messias zur Welt bringt. Und so hat sich das erfüllt. Öl im irdenen Gefäß, das Öl des Geistes, gefüllt in das irdene Gefäß des Leibes der Jungfrau Maria, die Gott auserwählt hat. Das erfüllt sich noch heute, geistlicherweise auch an uns. Das irdene, tönerne Gefäß ist ja unser Leib, unser zerbrechlicher, anfechtbarer, versuchlicher Leib. Ein Leib der Schwachheit, der Unehre, der Verweslichkeit. Schreibt nicht Paulus in 2. Korinther 4, das Wort, dass Gott den Schatz der Herrlichkeit seines Evangeliums, den Lichtglanz des Herrlichkeitsevangeliums Christi, niedergelegt hat in irdenen, tönernen, anfechtbaren, zerbrechlichen Gefäßen unseres Leibes, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns selbst. Eben deshalb, weil der lebendige Gott seine Ehre keinem anderen